Lieber Professor Jakob, Sie sind der Leiter der Sarkomchirurgie am Sarkomzentrum in Mannheim und wir wollen uns heute mit Ihnen darüber unterhalten, wie man denn Operationen von Weichgewebesarkomen am besten durchführt. Weichteilsarkome sind ja wirklich eine sehr, sehr große Gruppe und da ist ganz bestimmt eine Operation ganz anders als die andere, oder?
Ja, also nicht jede Operation, aber wir operieren in vielen Orten.
Ja.
Und wir machen ganz verschiedene Operationen selbst am gleichen Ort. Da ist Ort vielleicht nicht der perfekte Ausdruck, sagen wir, Lokalisation.
Ja.
Aber selbst wenn Sie am Arm operieren oder am Bein operieren oder im Bauchraum, sind die Unterschiede doch sehr groß zwischen den Operationen.
Und die Leute kommen jetzt zu Ihnen, wenn dann wirklich die ganze Diagnostik schon fertig ist. Ne? Das heißt, Sie haben die ganze Bildgebung und die ganze Diagnostik schon fertig. Und eigentlich, wenn dann ganz klar ist, um was für eine Sorte von Weichteilsarkom es sich handelt und die Größe und die Lage, erst dann kommen Sie ins Spiel, oder wie ist das?
Nein, wir kommen viel früher im Spiel.
Okay.
Also tatsächlich ist eine der Stärken des Zentrums hier, dass wir eine gemeinsame Sprechstunde machen und auch alle neuen Patienten gemeinsam sehen.
Mhm.
Wenn jemand mit einer Raumforderung kommt, kommt er in diese Sprechstunde rein und er sieht einen von uns, hauptsächlich tatsächlich die Chirurgen vor Ort, weil im Unterschied zu anderen Tumorerkrankungen, wo sie immer einen Gegenüber haben, zum Beispiel Viszeralchirurgie und Gastroenterologie, haben sie in der Sarkomchirurgie zwar immer ein Gegenüber, aber ganz selten für die Diagnostik an sich. Zum Beispiel werden ganz viel von den sonografisch geführten Biopsien, die wir machen, wenn jemand mit einer Raumforderung kommt, vom Chirurgen hier einfach gemacht.
Ah, das ist natürlich praktisch, ne? Weil Sie dann sozusagen ja eben das ganze Thema, wir hatten jetzt über die Diagnostik mit der Frau Dr. Menge drüber gesprochen und da war auch diese Frage, wie ist es denn mit dem Biopsiekanal?
Ja.
Und wie wichtig es ist, dass der Operateur den kennt. Und das ist natürlich praktisch, wenn Sie das so quasi selber das auch machen, dann wissen Sie auch natürlich perfekt, wo der Kanal gelegen ist. Ne?
Genau, also erstens weiß man, wo der Kanal ist, das ist das Erste. Das Zweite ist, bei diesen Biopsien nutzen wir ja immer so eine schützende Hülse für den Kanal, wir nennen das Koaxialnadel, die wird immer vorgelegt und die eine eigentliche Biopsienadel wird dadurch verwendet. Das heißt, das Gewebe dazwischen wird schon mal geschützt in der Biopsie, das ist das eine.
Ja.
Und das zweite ist, wir machen immer eine kleine Inzision, damit die Nadel einerseits gut eingeführt werden kann, auf der anderen Seite aber auch, damit wir die Stelle, wo wir lang gegangen sind, auch wiedererkennen.
Ach so,
das heißt, es gibt eine ganz kleine Narbe. Und dann wissen wir, die müssen wir mit einem gewissen Sicherheitsabstand dann später ausschneiden. Und wenn wir die selber machen, die Biopsien, wissen wir auch, wir machen die eigentlich immer in dem Weg, wo wir es später ausschneiden können.
Jetzt sind wir schon so ganz tief reingesprungen, aber ich glaube, eine ganz wichtige Nachricht, die wir auch noch bringen wollten, ist, dass man unbedingt sich in einem Sarkomzentrum, insbesondere von Chirurgen, behandeln lassen sollte, ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu irgendeinem Chirurgen, der irgendwelche Erfahrungen hat, hingeht, sondern wirklich zu erfahrenen Sarkomchirurgen. Ne?
Das ist richtig. Ich zäume das immer ein bisschen anders auf in der Hinsicht, dass ich sage, die Erfahrung kommt natürlich daher, dass wir aus anderen Zentren immer die Schlechten sehen. Also wenn ich jetzt sage, man soll sich nicht in einem anderen Krankenhaus operieren lassen, dann ist das nicht ganz richtig, weil die Patienten, die da erfolgreich behandelt worden sind, und die dann tumorfrei sind und dann nicht ins Sarkomzentrum kommen, die sind dort sehr gut behandelt. Und das sind nicht wenige. Also man kann es nicht sagen, dass die Kollegen, die nicht am Sarkomzentrum sind, ich sag's mal salopp, das sind keine Idioten. Die behandeln, die haben alle Medizin studiert, eine Facharztausbildung gemacht und die machen einen verantwortungsvollen Job. Es gibt nur Bereiche, in denen man spezielle Kenntnisse haben muss, auch etwas häufiger gemacht wird. Das ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Und so ist es bei Weichgewebe-Raumforderungen auch, wo man sagt, na, wenn der Unfallchirurg jemanden sieht, nach einem Unfall mit einem spontan, mit einem großen Bluterguss, dann würde er sagen, ist das traumaadäquat, also hat es richtig gestoßen, oder er würde sagen, hatte der Patient eine Blutverdünnung, dass der Bluterguss quasi auch begründet ist, dass das so groß ist.
Okay.
Und wird dann sagen, okay, da kann ich beigehen und sage, ich mache eine Ausräumung dieses Blutergusses. Und dann ist es eine vernünftige Entscheidung. Wenn man feststellt, dass jemand sagt, oh, das ist ein großer Bluterguss, es gibt allerdings kein Trauma, das heißt keinen Unfall und keine Blutverdünnung, es gibt aber eine große Schwellung und die sieht irgendwie komisch aus, dann sollte das vielleicht nicht operieren.
Weil es dann gar kein Bluterguss ist, oder wie?
Genau, weil es dann vielleicht keiner ist. Und das sind Warnsignale, die die meisten Kollegen ja beachten.
Okay.
Und deswegen von auswärts sehen wir allerdings immer nur die Schlechten,
ja, ja, okay,
wo das nicht beachtet wurde. Mhm. Und das ist immer das Problem. Mhm. Deswegen ist prinzipiell richtig, spätestens wenn die Diagnose Sarkom gestellt ist, mhm, dann sollte man ins Zentrum. Mhm. Wenn der Verdacht da ist, dann auch. Die Engländer haben das im nationalen Gesundheitssystem eigentlich eine gute Rolle, also eine gute Regel gegossen,
ja,
dass sie gesagt haben, der General Practitioner kann jemanden ins Sarkomzentrum schicken, wenn eine Raumforderung über 5 cm groß ist, wenn sie gewachsen ist, wenn sie nicht nur ganz direkt unter der Haut ist, wie ein einfaches Lipom, und wenn der Patient Beschwerden hat. Und das ist eine gute Faustregel.
Mhm. Okay. Okay. Und jetzt hatten wir schon kurz über das Tumorboard gesprochen, dass dann eben wirklich die wichtigsten Kollegen dann zusammenkommen, mhm, um darüber zu sprechen. Gibt es denn Situationen, wo man ein Sarkom wirklich einfach nur operiert?
Ja.
So, Operation raus, fertig
und ja, dann ist es gut. Gar nicht so selten.
Gar eigentlich. Nicht so selten, ach ja.
Gar nicht so selten.
Okay.
Eigentlich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Reihe gut differenzierter Liposarkome. Mhm. Und da merken wir so zwei Begriffe davon. Also ein Sarkom hat fast immer einen Vornamen, also Liposarkom, also mhm, den ersten Teil des Namens. Lipo steht in dem Fall für einen Fettgewebstumor.
Ja.
Und Sarkom dann eben für die Gesamtheit der Tumore. Und da haben wir einen zweiten Begriff, nämlich gut differenziert. Mhm. Und wir nennen das Grading, das heißt, wir stufen die Aggressivität der Tumore ein. Mhm. Und dann würde man sagen, gut differenziert gehört zu den Tumoren, die zwar am Ort des Geschehens, am Bein, am ja, Arm, wo auch immer, wiederkommen können, die aber eine geringe Neigung haben, Metastasen okay, zu machen. Mhm. Und bei diesen Tumoren, wenn sie dann noch eine, ich sag mal, akzeptable lokale Aggressivität haben, kann man auch nur operieren.
Dazu also akzeptabel Beispiel, heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, nicht so hoch ist? Oder?
Genau. Ja, okay. Also würden wir sagen, bei einem gut differenzierten Liposarkom ist die Wahrscheinlichkeit für einen Tumorrückfall am Bein 5%.
Oh, okay.
Dann kann man mit dem Patienten sprechen. Mhm. Möchten wir diese Rückfallrate versuchen, noch kleiner zu machen, mhm, dann könnte man zusätzlich bestrahlen. Mhm. Dann wird sie vielleicht 2-3%.
Oh, mhm.
Aber das heißt auch, dass wir die 95 anderen Patienten,
ja,
die eben keinen Tumorrückfall erleiden, mhm, ich sag mal, umsonst bestrahlt haben.
Mhm.
Und die haben eventuell Nebenwirkungen.
Ja, ja, klar. Mhm.
Und das kann man mit Patienten ganz offen besprechen, wenn man vorher einen Therapieplan macht. Und viele Patienten entscheiden sich dann entweder für etwas mehr Sicherheit oder sie entscheiden sich dafür zu sagen, wissen Sie, wenn 95 umsonst bestrahlt ja, werden, dann machen wir das jetzt nicht.
Mhm.
Und das ist eine rationale Entscheidung.
Ja, ja,
aber die können Sie vorher treffen.
Mhm. Oh, das ist, oh, okay. Mhm.
Und es gibt aber ganz klar andere Tumore, mhm, zum Beispiel auch welche, die eher im Bereich der Haut oder dort, wo die Grenzschicht zwischen Fettgewebe, was sie noch so bewegen können, ja, und den Muskeln
ja,
liegen, also der sogenannten Faszie darunter, das sind zum Beispiel Myxofibrosarkome. Das ist zum Beispiel ein Tumor, der aggressiv wächst,
okay,
von dem wir wissen, wenn wir ihn nur operieren, haben wir ganz viele Patienten mit Lokalrezidiven.
Mhm.
Also auch wenn wir Sicherheitsabstand mhm, einhalten, wissen wir, das ist anscheinend ein Tumor, wo daneben einzelne Zellen immer weiter gewandert sind,
ja,
also wie so infiltrierendes Wachstum. Und selbst wenn wir einen Abstand einhalten, ist es so, dass man zusätzlich noch einen Bereich bestrahlen muss, um diese einzelnen Zellen abzutöten, damit dann kein Rezidiv entsteht.
Und jetzt wäre ja die Frage, es gibt ja die Variante, dass man erst operiert und dann eben bestrahlt oder Chemotherapie
ja,
macht. Und es
genau,
gibt aber auch die andere Variante, das, glaube ich, nennt man dann Neoadjuvant. Ne?
Richtig.
Dass man, bevor man operiert, bestrahlt oder Chemotherapie macht.
Genau.
Und wie entscheidet man denn das? Wann macht man das mal so, mal so?
Also es gibt, ich sag mal, das eine wieder, mhm, wo man es auf jeden Fall machen würde.
Ja.
Das ist, jetzt kommt wieder so ein Name, Myxoides Liposarkom.
Okay.
Das ist ein Tumor, der ist sehr interessant, sowohl in dem, was wir visuell sehen auf den MRT-Bildern, weil er in der Muskulatur ein relativ typisches Bild hat.
Mhm.
Dann hat er gleichzeitig in der Pathologie ganz klassische genetische Veränderungen. Also der Pathologe kann den sehr genau erkennen.
Mhm.
Also wenn er ihn genetisch untersucht, nicht nur unter dem Mikroskop, sondern weiterführende Untersuchungen macht. Und dann ist ein Tumor, von dem wir wissen, er spricht auf eine Strahlentherapie sehr gut an.
Mhm.
Und jetzt kommen verschiedene Aspekte zusammen. Wenn man eine Strahlentherapie plant, also ich muss den Strahlentherapeut genauer erklären, aber wir machen das ja manchmal gemeinsam, deswegen kann ich das ganz gut erklären, ist es so, dass der Strahlentherapeut sich einen Tumor ansieht und sagt, ich kann den Tumor jetzt sehen, jetzt mache ich eine konkrete Planung, indem ich dieses Tumorvolumen, was ich sehe, etwas vergrößere, damit ich einen Sicherheitsabstand habe. Meinetwegen bis hier.
Okay.
Und das lässt sich natürlich, wenn der Tumor noch dort ist, sehr gut bewerkstelligen, weil Sie ihn sehen auf den Bildern. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, das ist operiert und Sie haben hinterher nur noch eine Narbenstruktur, da können Sie zwar sagen, na, ich glaube, der Tumor hat irgendwo hier gelegen und ich sehe auch narbige Veränderungen, aber sehr wahrscheinlich werde ich die Größe sozusagen meines Strahlenfeldes vergrößern, also es wird einfach größer, das Strahlenfeld, das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Strahlentherapeuten erhöhen immer die Dosis, wenn sie nach einer Operation bestrahlen. Mhm. Beides macht mehr Strahlennebenwirkungen. Dosis erhöht, Feld erhöht, Feld vergrößert, mehr Strahlentherapie-Nebenwirkungen. Mhm. Das ist der eine Aspekt für die präoperative Bestrahlung. Mhm. Jetzt könnte man sagen, man könnte ja alle präoperativ bestrahlen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber vor allen Dingen bei dem Einzeichen ist es so, wenn Sie jetzt einen vorher eingezeichnet haben und Sie können ihn gut behandeln, dann wird er auch noch eventuell kleiner. Und das zum Beispiel ist der klassische Konstellation beim Myxoid-Liposarkom. Mhm. Sie sehen den Tumor, Sie können ihn sehr gut abgrenzen. Er spricht gut auf die Strahlentherapie an und sollte deswegen vor der Operation bestrahlt werden. Mhm. In diesem speziellen Fall kommt noch hinzu, dass Sie Dosis etwas verringern können, aber das geht dann sehr weit ins Detail.
Es gibt aber auch Nachteile, oder? Wenn man es vorab bestrahlt, genau. Oder?
Genau, es geht immer zwei Seiten der Medaille.
Ja.
Und das kommt darauf an, wo Sie operieren und hat was damit zu tun, ob Wunden gut heilen oder nicht.
Ja.
Wenn Sie vorab bestrahlt haben, ist es so, dass Sie das Risiko für Wundheilungsstörungen erhöhen. Mhm. Also bestrahlte Haut bzw. bestrahltes Gewebe heilt schlechter als nicht bestrahlte Haut. Mhm. Und das ist eine Abwägung, die Sie mit Patienten gemeinsam treffen müssen, schlichtweg.
Okay.
Trotzdem, wie gesagt, gibt es Tumore, wie zusammen bei dem Myxoid-Liposarkom, würde ich immer vorher bestrahlen. Und es gibt andere, da würden wir sagen, haben wir einen Patienten, der zum Beispiel einen langjährigen Diabetes hat, der vielleicht noch dazu geraucht hat und damit ein hohes Risiko für Wundheilungsstörungen hat, da überlege ich mir sehr genau, will ich den vielleicht erst operieren, damit wir eine Wundheilung garantieren. Garantieren ist immer schwierig. Die beste Möglichkeit für eine Wundheilung schaffen können. Und dann wird er nachher bestrahlt. Dann nimmt man das in Kauf.
Was ist denn schlussendlich das Ziel einer Operation eines Weichgewebesarkoms?
Also das Ziel der Operation des Weichgewebesarkoms ist primär, den Patienten tumorfrei zu machen. Also schlichtweg den Tumor zu entfernen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Patient möglichst zügiger Zeit das Krankenhaus auf zwei Beinen im vernünftigen Zustand wieder verlässt.
Das klingt nach einem sehr guten Plan.
Das ist aber total wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man beides miteinander abwägt. Das hat was mit den Vortherapien zu tun, hat was aber auch mit dem Management zu tun, was man da macht und manchmal auch mit den Gesprächen mit den Patienten, wie radikal man operiert oder nicht, zu sagen, wir wollen eigentlich, dass der Patient nicht viel Zeit im Krankenhaus verbringt.
Mhm. Mhm. Es gibt ja da immer sozusagen das Fachchinesisch und da wird von dieser sogenannten R0-Resektion gesprochen.
Ja.
Was meint man denn damit?
Ja. Also mit R, das kann man für sich einfach als Rand übersetzen.
Sagen wir mal
Resektionsrand oder Tumorrand. Also im Letzten wird aber klassifiziert, wenn wir einen Tumor haben und wir haben operiert, dann ist es so, dass die Grenzschicht, an der wir operiert haben, vom Pathologen insbesondere untersucht wird.
Mhm.
Also alles, was wir entfernen aus dem Patienten, wird von einem OP in die Pathologie gebracht.
Mhm.
Das heißt, jedes Präparat wird untersucht. Was man auch wissen muss dazu ist, jedes Präparat muss auch 10 Jahre aufbewahrt werden.
Oh.
Zumindest Teile davon, mindestens.
Warum?
Der Pathologe nimmt ja Teile des Präparats aus der Mitte, aus dem Rand, aus ganz speziellen Stellen, die ihm auffallen. Die werden in Wachs gegossen, in Scheiben geschnitten, auf sogenannte Präparateträger aufgetragen und dann untersucht.
Mhm.
Und dann werden sie archiviert später.
Mhm.
Und diese Archivierung ist ganz wichtig, gerade bei Sarkompatienten, weil ehrlicherweise auch ein Pathologe, auch wenn er gut ausgebildet ist und sorgfältig arbeitet, kann sich erstens mal geirrt haben, dass wir eine andere Diagnose vielleicht später auch favorisieren, erstens.
Mhm.
Zweitens es gibt durchaus Weiterentwicklung oder wir brauchen manchmal noch Präparate, um zum Beispiel eine neue Tumormanifestation zu vergleichen.
Ach so, ob das dann was ganz anderes Neues ist, genau, oder ob das wirklich,
also es ein Rezidiv ist? Schon mal ist? Die Frage, okay, dass man sagt, Mensch, kann man nochmal auf die alten Präparate zurückgehen, ob wir hier einen zweiten Tumor haben oder ein Rezidiv davon. Und das Dritte ist, manchmal gibt es neue Therapiemöglichkeiten. Und dann sind die selten abhängig davon, was für einen Tumor da haben und welche Eigenschaften der hat oder welche Moleküle in dem Tumor verändert sind. Okay. Und dann kann man nochmal zurückgehen auf die Präparate und das nochmal nachuntersuchen. Aber das ist ganz wichtig.
Jetzt hatten Sie erklärt, was R0 bedeutet, aber es gibt ja auch R1, R2 und ich glaube Rx oder irgendwie sowas auch, ne?
Genau, es gibt alle drei Begriffe. Ja. Also das R ist ja der Resektionsrand und zwar so, wie der Pathologe ihn beurteilt. Also wie gesagt, der Pathologe guckt sich genau diese Grenzschicht zwischen Operationspräparat und Tumor an, also guckt, wie weit ist der Abstand dort und dann macht er einen Schnitt durch, hat das im Präparat und dann guckt unter dem Mikroskop, wie weit ist der Tumor gewachsen und ist da noch eine Schicht gesunden Gewebes und die kann auch schmal sein. Und wenn der eine Schicht gesunden Gewebes sieht, zum Rand hin, dann sagt er, das ist R0. Es gibt keinen Tumor dort.
Reingewachsen, okay.
Und jetzt gibt es die zweite Situation, wo er sagt, naja, ich sehe schon, dass da am Rand auf meinem mikroskopischen Präparat Tumorzellen sind. Es erscheint mir aber so, als hätte der Kollege in der Chirurgie den Tumor nicht durchtrennt.
Also quasi mittendurch oder so.
Genau. Nicht. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, dass man sagt, der Tumor reicht so bis dahin und das Präparat hört an der Grenzschicht auf, dann würde der Pathologe sagen, wissen Sie, Herr Jakob, ich bin mir nicht sicher an der Stelle, ob Sie ihn vollständig entfernt haben, weil ich sehe an der Grenzschicht Tumorzellen. Dann sagt er, das ist R1. Und dann gibt es Situationen tatsächlich, wo er sieht, dass schlichtweg der Tumor gewachsen ist. Der Schnitt, den der Chirurg gemacht hat und den man im Präparat sieht, geht schlichtweg durch den Tumor. Man muss annehmen, dass noch Tumor verblieben ist. Mhm. Das ist die eine Klassifikation. Oder man sagt, ich sehe, dieser Tumor ist aufgebrochen. Ist verletzt worden in der Operation.
Ach so, okay.
Das können Sie ja sehen. Sie können sich vorstellen, als hätten Sie wie einen Ballon und ähnliches und Sie, oder einen Ball und Sie stellen fest, Mensch, der ist eingerissen oben. Und dann sagt er, der Tumor hat eine Ruptur, ist aufgebrochen. Und auch dann muss man davon ausgehen, dass ja Tumorzellen noch verblieben sind.
Und das passiert, weil man dann zum Beispiel auf der Bildgebung das nicht richtig sehen konnte? Oder?
Da gibt es viele Gründe für, warum das passieren kann. Also es kann schlichtweg sein, dass Sie zwar alles sorgfältig operiert haben, aber Tumoren können ja sehr fragil sein. Und gerade wenn Sie große Tumoren haben, ist es tatsächlich so, dass in einer Operation allein durch die mechanische Manipulation ein Tumor schlichtweg einreißen kann. Das kann schon mal passieren. Es sollte nicht häufig passieren, aber niemand kann sagen, dass eben, also jemand, der häufig Tumore operiert, da wird Ihnen niemand sagen, dass ihm selber oder ihr selber das noch nicht passiert ist. Mhm. Es kann einfach sein, dass Sie einen großen, weichen Tumor haben. Sie geben sich alle Mühe und an einer Stelle haben Sie eben schlichtweg einmal zu viel mechanische Kraft aufgewandt und dann ist der dort eingerissen. Ja. Und das ist aber R2.
Und was ist dann Rx?
Rx ist, wenn der Kollege das nicht so richtig sagen kann. Also wenn Sie, verstehen Sie, das ist immer da, wo, das merken Sie mir jetzt auch an, wo alle so ein bisschen rumdrucksen und nicht sagen können, ist das vollständig oder nicht. Es kann Konstellationen geben, wo das Präparat entfernt ist, da ist eine Grenzschicht Tumor noch zu sehen und der Kollege sagt, ich habe aber noch was nachoperiert, ein zweites Präparat nachschickt und das lässt sich aber nicht gut zuordnen und dann zieht sich der Pathologe häufig zurück und sagt, ich kann es nicht genau beurteilen, das ist Rx.
Und wenn man jetzt R1, R2 oder Rx hat, was kann man dann machen? Muss man dann Chemo oder nochmal operieren? Oder
was kann man dann machen? Dann denkt man erstmal nach. Ja. Da muss man erstmal gucken, wo hat der Tumor gelegen? Wie geht es dem Patienten? Ist das alles geheilt? Wie lange ist das her? Also kann ich jetzt noch dabei gehen oder nicht? Und dann tatsächlich, welche Möglichkeiten habe ich denn an der Stelle? Also auch wir machen es so, dass wir bei eigenen Operationen, ich erinnere einzelne Fälle, wo wir überraschenderweise eine R2-Resektion hatten. Zum Beispiel, weil ein Tumor in Gefäße gewachsen ist, was wir auf den Bildern nicht gesehen haben.
Ja.
Und wir haben diese Gefäße durchtrennt in dem guten in der eigentlichen Annahme, da würde kein Tumor weiter wachsen. Und der Pathologe sagt uns, du, an der Stelle ist der ins Gefäß gewachsen. Das ist nicht in Ordnung. Und an so einem Fall kann es sein, dass Sie dann sagen, ich gehe zurück in OP. Das erfahren Sie relativ früh, sodass die Wunden noch so sind, dass Sie die gut öffnen können. Das müssen Sie dem Patienten gut erklären.
Also innerhalb von Tagen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das machen Sie eigentlich innerhalb von einer Woche üblicherweise.
Ah ja, okay.
Also so ein Resektionsstatus und so eine Aussage kriegen Sie eigentlich in einer Woche 10 Tagen. Und dann müssen Sie überlegen, wir würden dann wieder zurückgehen in den OP und sagen, diese Stelle operieren wir nach. Und natürlich haben Sie das Ergebnis insgesamt etwas verschlechtert, weil Sie aber den Tumor durchtrennt an einer kleinen Stelle. Auf der anderen Seite haben Sie danach alles entfernt. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme.
Aber da wird man doch wahrscheinlich schon Chemo hinterher schicken, oder nicht?
Das ist die Frage, ob Sie vielleicht vorher eine gemacht haben oder nicht, ob Sie vorher bestrahlt haben oder nicht. Und das meine ich mit den Möglichkeiten, die Sie haben.
Ja, okay.
Also wenn Sie zum Beispiel an so einer Stelle jemanden haben, den Sie noch nicht bestrahlt hatten, dann würden Sie den natürlich auf jeden Fall bestrahlen. Das hängt davon ab. Müssen Sie miteinander besprechen einfach. Viel häufiger ist die Situation, dass jemand mit einer stattgehabten R1 oder R2-Resektion zu uns kommt.
Ach so, das war das, was wir am Anfang besprochen haben.
Genau, das sind die, ich sag mal salopp gesagt, die Schlechten, wo sie sich überlegen, was mache ich mit denen? Und tatsächlich ist es so, dass wir viele von denen nachoperieren, einige aber nicht. Und auch das hängt von den Möglichkeiten ab. Also wenn ich zum Beispiel eine Stelle habe, die ich gut erreichen kann operativ, wo ich sagen kann, ich kann das sehr gut nachoperieren, um für sie hohe Sicherheit bei einem guten Erhalt der Funktion erreichen kann, dann schlage ich den Patienten immer vor, lassen Sie uns das bitte nachoperieren. Es gibt kritische Stellen, wo man sagen muss, wenn ich das nachoperiere, genau an der Stelle, verlieren Sie einen Nerven, eine Funktion, wichtige Muskelgruppen oder ich muss an den Knochen. Wenn wir nicht ganz sicher sind, ob es an der Stelle tatsächlich nachwächst, dann warten wir. Oder wenn es R1 war, dann sagen wir, lassen Sie uns eine postoperative Bestrahlung an der Stelle machen.
Ja.
Und dann nehmen wir ein etwas schlechteres Ergebnis in Kauf, haben aber die Funktion, so wie sie jetzt ist, erhalten. Also es ist aber eine individuelle Entscheidung.
Das heißt also, tatsächlich ist es so, dass in dieser Diskussion, wie man das mit Funktionalität erhält und so weiter und so fort macht, das ist ein Gespräch, das Sie wirklich mit dem Patienten auch führen.
Ja, muss ich mit dem Patienten.
Und wo der Patient dann aber auch im Prinzip aufgefordert ist oder auch in den Stand versetzt wird, zu entscheiden, was ihm wichtiger ist.
Ja.
Sozusagen jetzt noch ein paar Prozent mehr Sicherheit.
Ja.
Oder eben Funktionalitätsverlust.
Ja. Also ganz klar zum Beispiel an diesen knappen Rändern zu einem Nerven oder zu einem Gefäß, wo wir zum Beispiel ein Gefäß ersetzen müssen, wo er vielleicht mehr Blutverdünnung braucht, ein höheres OP-Risiko hat, mehr Blutungsrisiko oder wo wir sagen, wissen Sie, es könnte auch sein, dass wir knapp an den Gefäß lang operieren können.
Ja.
Dann haben wir aber ein höheres Risiko, dass der Tumor hier wiederkommt. Wir haben aber vorher hier bestrahlt. Ich persönlich halte das Risiko für akzeptabel. Oder Sie wollen höhere Sicherheit, dann haben wir ein höheres OP-Risiko. Und das müssen wir miteinander besprechen einfach.
Das ist gut, dass es möglich ist, ne?
Ja, es ist möglich, wenn Sie gut planen.
Ja. Jetzt hatten wir viel gesprochen über sozusagen den Tumor. Aber oftmals ist es ja so, dass wir bei vielen anderen Krebserkrankungen, dass die dann ja auch die Lymphbahnen nutzen, um sozusagen ihre bösartigen Zellen da weiterzuschicken. Ist das bei Sarkomen auch so?
In seltenen Fällen ja,
okay.
Aber in den wenigsten Fällen.
Ach, tatsächlich? Also,
in den wenigsten Fällen. Also es gibt ja typische Tumore, wo man sehr auf Lymphknoten achtet. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel schwarzer Hautkrebs, wo es häufiger mal in die Lymphknoten geht. Oder auch, wenn man Dickdarmkrebs sieht. Das trifft auf die allermeisten Sarkome nicht zu.
Das heißt, es hängt vom Typus des Sarkoms ab, ob das da wichtig ist oder nicht.
Genau.
Ah ja, okay. Das heißt, im Allgemeinen operieren Sie die dann auch nicht raus?
Im Allgemeinen untersuchen wir die gerade mal klinisch.
Okay.
Also wenn wir wissen, dass zum Beispiel ein Liposarkom, dann würden wir sagen, ich taste schon mal in die Leiste und gucke mir das an, aber ich mache keine spezialisierte Untersuchung dafür. Weil die Wahrscheinlichkeit für Lymphknotenmetastasen dann sehr, sehr gering ist und dann brauche ich das eigentlich nicht.
Okay. Jetzt ist natürlich nochmal, jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, aber ist bestimmt auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo denn das Weichteil Sarkom liegt, ob das jetzt in den Extremitäten liegt, ob das im Bauchraum liegt oder wo könnte es denn noch sein? Wie unterscheidet sich denn dann die Operation oder Ihre Vorgehensweise?
Ja, Also die unterscheidet sich erstmal ganz klar im Zugangsweg. Mhm. Also wenn man am Arm oder am Bein operiert, dann ist es so, dass man sich gut vorstellen kann, dass man auf direkten Wege dahin geht. Mhm. Ja? Dass man eben einen Tumor, der hier auf der sozusagen Rückseite des Armes liegt, dass man den nicht von vorne operieren wird, von der anderen Seite.
Ja,
das erschließt sich eigentlich sofort, relative Logik.
Ja.
Im Bauch geht es überhaupt nicht so.
Ach so.
Ja? Wir haben viele Tumore sozusagen im Retroperitoneum, das ist der rückwärtige Bauchraum. Aha. Wenn Sie sich vorstellt, die Nieren, wenn jemand Nierenkolik hat, das tut hier hinten weh, das tut deswegen da hinten weh, weil die eben weiter hinten liegen.
Ja.
Und weil zum Beispiel der Darm oder die Leber viel weiter vorne liegen.
Mhm.
Ja? Und also im Retroperitoneum rückwärtiger Bauchraum.
Ja.
Den würden Sie aber nicht von hinten operieren.
Ach, das sind nicht.
Sie operieren den von vorne. Und das hat den Grund, dass Sie das viel besser können. Wenn Sie das von hinten operieren müssten, müssten Sie so viel an Muskulatur und, ich sag mal, muskuloskeletalen Strukturen zerstören, um da hinzukommen, dass es schlichtweg nicht vertretbar wäre.
Okay.
Und Sie würden auch dann nicht die Übersicht haben. Also erstmal der Zugangsweg, völlig anderer Zugangsweg.
Mhm.
Und dann ist es im Bauchraum oder im Retroperitoneum ist es viel schwieriger, Abstände einzuhalten.
Mhm.
Weil Sie natürlich, wenn Sie eine große Muskelgruppe wie am Oberschenkel haben, wenn Sie die ja mehrere Zentimeter dick ist und der Tumor ist auf der einen Seite, können Sie immer sagen, ich halte einen Sicherheitsabstand ein von 1-2 Zentimeter, sagen wir jetzt mal, und da bleibt immer auf der anderen Seite genug übrig. Wenn Sie sich das im Bauch vorstellen und Sie malen einen Kreis von 2 Zentimetern um einen Tumor, haben Sie im Zweifel 2 bis 3 lebenswichtige Organe mit entfernt, plus die entsprechenden Gefäße, die daneben liegen, und haben eine unglaublich einschränkende und gefährliche Operation gemacht. Das geht einfach nicht.
Also jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Beim Muskel ist es halt so, wenn ich ein Stück vom Muskel wegschneide, dann ist das andere Stück, was noch bleibt, das funktioniert noch.
Ja.
Und wenn ich aber ein Organ habe, ein Stück wegschneiden wollte, dann geht das gar nicht, weil ich dann zerstöre ich das Organ
damit. Das kann schon sein,
ja?
Aber die Risiken sind ganz anders gelagert.
Ach so, okay.
Aha. Also selbst wenn ich bei dem Muskel mehr Muskel zum Beispiel nehme, dann kann es sein, dass ein Patient ein Hilfsmittel braucht, schlechter läuft.
Mhm.
Aber er wird es in den allermeisten Fällen überleben.
Ja.
Und dann ist es so, dass man sagt, wir müssen an der Funktion arbeiten. Und das kann auch große Einschränkungen machen. Ich sage nicht, dass es gut ist. Im Bauch ist es aber so, dass es gefährlich sein kann.
Mhm.
Also wenn Sie zum Beispiel Richtung der Gefäße operieren und der Bauchspeicheldrüse gleichzeitig, kann es sein, dass regelmäßig bei den Patienten lebensgefährliche Blutungen auftreten.
Oje,
und dann verlieren Sie Patienten.
Mhm.
Und das ist nicht Ziel der Operation.
Und wie ist es mit Hals und Kopf? Da gibt es ja auch Sarkome, die dann mal auftreten.
Gibt es auch Sarkome.
Ja.
Da unterscheiden sich die Patientenwege häufig, weil Hals-Nasen-Ohrenärzte, die häufig in dem Bereich operieren, viele andere Tumore operieren, aber auch selber viel Diagnostik dafür machen.
Mhm.
Und da ist die Neigung, dass ein Hals-Nasen-Ohrenarzt das operiert, mit einem Ansatz, der eigentlich an ein Karzinom adaptiert ist, liegt für die sehr nahe. Das ist eine. Das heißt, da sind die Patientenpfade oft anders.
Okay.
Der wird häufiger mal von einem Hals-Nasen-Ohrenarzt einen Tumor operiert und der Patient kommt danach ins Sarkomzentrum. Das heißt wiederum nicht, dass der schlecht operiert sein muss. Okay? Das heißt erstmal nur, dass vielleicht das abgestimmte Vorgehen erst nach der Operation stattfindet.
Ja.
Das eine. Das zweite ist, im Kopf-Hals-Bereich haben wir ein ähnliches Problem eigentlich wie häufig im Bauchbereich.
Mhm.
Sie haben ja mindestens, wenn Sie sich vorstellen, hier die Schlagader zum Kopf hin.
Ja, um Gottes Willen,
und damit auch mindestens eine oder den Kehlkopf oder
nach
zwischen Schlund und Speiseröhre die Verbindung. Das heißt, wenn Sie dort Tumore haben, sind Sie natürlich limitiert in dem, was Sie operieren können.
Mhm.
Und das macht dann große Unterschiede auch im Vorgehen aus. Also die Lokalisation bestimmt dann schon, was Sie auch tun können, einem Patienten zumuten können. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir gucken nach einem einzelnen Gefäß oder Nerven und besprechen das mit dem Patienten, wie wir vorgehen, so gilt das für Operationen im Bauch auch. Wir haben dann meist eine Vorstellung davon, was wir den allermeisten Patienten zumuten können.
Ja.
Und da gibt es auch Standards zu.
Mhm.
Und so kommen wir im Bauch einfach auf knappere Abstände, die wir besser planen müssen und sagen, da wo wir Abstand haben können, zur Bauchwand, am Darm, hinten am rückwärtigen Muskel, den wir mitnehmen, sozusagen, da halten wir große Abstände ein. Und wir müssen sie aber sehr, sehr genau planen, da wo es deutlich gefährlicher wird.
Hm, verständlich. Und wenn jetzt die Operation dann erfolgreich verlaufen ist, wie geht es denn danach weiter? Was ist denn so ein typischer Verlauf? Also ich denke mal, jetzt hatten wir ein bisschen schon gesprochen, eventuell weitere Therapien. Aber wie ist es dann mit Reha oder was muss man denn da machen?
Also wichtig ist, dass wir entlassen zum Beispiel Patienten, die am Arm oder Bein operiert sind.
Ja.
Gibt es bei uns eine klare Regel. Mhm. Die Patienten müssen sich selber versorgen können oder zumindest so, dass sie das Körperpflege sich auf einer Ebene bewegen, also Stationsebene oder Wohnungsebene, das muss möglich sein. Die Wunde muss infektfrei sein, die Schmerzen müssen in Ordnung sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Patienten noch Schmerzmittel nehmen, aber die müssen dann helfen und zwar so helfen, dass die im Alltag zurechtkommen.
Ja.
Ja? Und dann können wir Patienten nach Hause schicken. Das heißt aber nicht, dass wir ihn aus der Behandlung entlassen, sondern häufig gucken wir ein oder zwei Wochen später nochmal nach den Wunden.
Mhm.
Also wir haben es hier so gehandhabt, dass wir bis zur dritten Woche häufig Patienten noch sehen, um die Wunden zu kontrollieren.
Mhm.
Und dann sagen wir, okay, bis dahin haben sich noch quasi im häuslichen Umfeld bewegt. Die kriegen Rezept für Physiotherapie, dass sie dann starten können mit der Physiotherapie zu Hause. Da sind wir schon beim nächsten Schritt der Versorgung.
Okay.
Physiotherapie-Rezept mitgeben zum Beispiel.
Mhm.
Und dann gibt es den nächsten Schritt, wenn wir sagen, die Wunde ist geheilt, die waren bei der Physiotherapie, die kommen zu Hause zurecht, dann sollten die Patienten eigentlich danach in Reha gehen zeitlich,
okay,
wenn keine andere Therapie geplant ist.
Ja.
Also wenn wir sagen, Bestrahlung, kurze Pause, Operation, Wundheilung in Ordnung, sollte eigentlich eine Reha kommen, der Patient zurück ins Leben geht. Anders ist es dann, wenn er bestrahlt wird. Dann müssen wir auf die Wunde gucken und dann sagen, die Wunde ist jetzt in Ordnung. Wir überweisen den Patienten zum Strahlentherapeuten, das ist die Reha danach.
Ja, verstanden.
Wichtig für Patienten ist, ein fester Anker für die Beantragung einer Reha ist der Sozialdienst im Krankenhaus nach der Operation.
Ah.
Wichtig.
Aber da muss nicht der Patient dran denken, oder? Hoffentlich.
Bei uns steht das in der Patientenpfad drin.
Okay.
Und die Kollegen wissen das auch.
Ja.
Es hilft immer, wenn Patienten mitdenken und helfen.
Das stimmt, ja.
Aber das ist ja wichtiger Hinweis für Angehörige. Es gibt ganz viel managen Angehörige, hervorragend unterstützendes Team dabei, indem sie einfach mitdenken. Es hilft enorm.
Mhm. Und ich glaube, einen wichtigen Punkt hatten wir jetzt gerade noch nicht angesprochen. Ich glaube, viele Patienten haben ja danach dann auch Probleme mit Lymphödem.
Ja.
Wo im Verlauf dieser ganzen Therapie kann man denn das beeinflussen, ob das jetzt mehr oder weniger oder wie kann ich dann auch später das beeinflussen, dass es besser wird?
Ja, das ist ein klinisch und wissenschaftlich sehr anspruchsvolles Thema und etwas, wo wir selber viel mit zu kämpfen haben, ehrlicherweise.
Mhm.
Also wir haben viele Tumore, wenn man jetzt an die Extremitäten geht, die am Oberschenkel liegen und die Zugangswege, gerade wenn wir uns diese Adduktoren wieder vorstellen, das ist da, wo der Fußball die Zerrung hat, also die Muskeln so zusammenziehen, dann ist es ein Bereich, wo vom Fuß aus die Lymphbahnen langziehen, also wenn es ein Bein wäre, langziehen und wenn man da durchoperiert, durchtrennt man diese Lymphbahnen.
Ja.
Und es dauert regelmäßig relativ lange, bis diese Lymphe andere Wege findet.
Okay.
Und so lange staut sich das. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Lymphe kann in die Wunde gelangen und wir haben da manchmal quasi nässende Wunden aufgrund der Lymphe. Deswegen lassen wir manchmal auch Drainagendinger liegen, damit die Haut außen gut heilt. Das Erste, was man in der Operation eigentlich macht, ist, man muss häufig Lymphbahnen verschließen, weil sie schlichtweg funktionell weniger wichtig sind als der Nerv oder die Haut dort ist.
Ja.
Und wir schlichtweg eine gute Operation machen müssen, damit diese Funktionen erhalten bleiben.
Mhm.
Es tut mir leid, aber es ist dann oft so. Und man kann, das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann in einer Operation Lymphbahnen nicht gut gleichzeitig transplantieren oder rekonstruieren. Also es ist nicht wie ein Gefäßbypass bei einer großen Schlagader, das sie machen können.
Mhm.
Sodass wir häufig ein Lymphödem in Kauf nehmen müssen.
Ja.
Wir müssen nur früh genug anfangen zu behandeln. Das heißt zum Beispiel, dass bei uns wird im Operationssaal das Bein schon mal kompressionsgewickelt in den meisten Fällen.
Och, okay.
Das heißt, dass es nicht zu einer Schwellung kommt. Und das wird angefangen von unten nach oben bis über die Wunde.
Mhm.
Das heißt, dass sich ein großes Lymphödem schon mal nicht ausbilden kann.
Mhm.
Wenn wir auf dem Weg der Wundheilung sind, verschreiben wir fast allen Patienten einen Kompressionsstrumpf.
Mhm.
Viele fragen dann, warum brauche ich den? Dann sage ich, weil ein Teil von unserem Patienten sonst ein Lymphödem entwickelt und wir wollen dem vorbeugen. Wir wollen den Lymphstrom auf anderen Wegen erhalten. Mhm. Das ist eine wichtige Maßnahme. Wir sagen auch, die Patienten sollen zur Lymphdrainage nach Abschluss der Wundheilung und bahnen das schon mal. Da ist Aufklärung wichtig, dass die Strümpfe getragen werden, wichtig und einfach, dass man sich darauf einstellt. In den meisten Fällen ist das akzeptabel. In manchen Fällen ist es so, dass für Patienten stark belastend ist. Mhm. Das ist richtig. Und in diesen Fällen sind Therapien sehr schwierig. Es gibt ein paar spezialisierte Kliniken dafür. Mhm. Da kann man Patienten dann speziell hinschicken.
Ja.
Und man kann in Einzelfällen auch mal überlegen, ob man Lymphbahnen oder Lymphknoten transplantiert, um das zu verbessern. Das ist aber tatsächlich ein sehr schwieriges und anspruchsvolles Feld.
Lieber Professor Jörg, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich tollen Überblick zum Thema Operation von Weichgewebesarkomen. Ich glaube, dass damit wirklich viel Klarheit gekommen ist, wie das alles funktioniert, wie das abläuft. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Patienten dadurch sehr beruhigt sein werden.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank an Sie und vielen Dank an die Patienten für Ihr Vertrauen. Und wir hoffen, dass es viele sehen.